SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit Professor Jürgen Marczukat, Historiker, Professor für nordamerikanische Geschichte, ein Mann, der sich wissenschaftlich intensiv beschäftigt hat mit der Geschichte von Männlichkeit, mit der Geschichte von Gewalt. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wie war die Fahrt von Hamburg nach Stuttgart?
Die Fahrt war gut. Ich bin mit der Bahn gekommen und es war relativ entspannt, aber es füllt sich schon wieder.
Wobei Sie nicht allein gekommen sind, sondern Sie haben Ihr Fahrrad mit dabei. Ist das immer mit dabei, wenn Sie auf Reisen sind?
Nicht immer, aber oft. Und ja? Ich versuche dann solche Gelegenheiten zu nutzen, insbesondere wenn sie so an einem Wochenende oder sogar vor einem Feiertagswochenende liegen, um dann noch irgendwie ein Türchen dran zu hängen, Freunde zu besuchen. Aha. Genau.
Da müssen wir gucken, wie das Wetter sich entwickelt, weil Das Ziel mit dem Rad war eigentlich Freiburg im Breisgau.
Genau, und von Süden kommt ein großes Regenfeld von Südwesten und Ich dachte, ich könnte so am Rand vorbeisurfen bis fast nach Freiburg, aber im Moment sieht es nicht gut aus.
Wir werden sehen. Womit beruflich gesehen beschäftigen Sie sich aktuell?
Wir haben zwei größere Forschungsprojekte einwerben können. Das eine beschäftigt sich mit Eigentum. Also da geht es um die Frage, was ist heute eigentlich Eigentum und wie verändert sich das? Gibt es da einen Strukturwandel, so wie wir das nennen? Also früher haben alle ein Auto besessen. Heute besitzt man nicht mehr unbedingt ein Auto, sondern hat besitzt das Recht, auf eins zuzugreifen, wenn man eins braucht. Ähnlich mit der Musik. Mhm. Wir kaufen keine CDs mehr, sind aber alle bei Spotify oder so. Und das andere Projekt, das stammt mehr so, ist für mich aus meiner Fitnessarbeit entwickelt. Da geht es um Freiwilligkeit. Aha. Also die Frage ist, warum tun wir eigentlich manche Dinge freiwillig, die vielleicht gar nicht so leicht oder angenehm sind für uns? Und natürlich wollen wir die Vorstellung von Freiwilligkeit verkomplizieren.
Ansonsten in Zeiten von Corona hat sich auch bei Ihnen sehr viel verändert. Sie machen fast alles zwischenzeitlich digital.
Also es war mal die Rede davon, dass jetzt das letzte Wintersemester sollte ein Hybridsemester werden, also teils, teils. Und das haben wir dann aber im November, als die Zahlen wieder hochgingen, schnell gekippt. Also es ist alles online und wir hoffen, dass wir jetzt zum nächsten Wintersemester, also ab Oktober, wieder halbwegs in Normalbetrieb zurückgehen können, weil...
Es ist ja in unserer Zeit gerade aktuell viel die Rede, zu Recht auch die Rede vom Leid der Schüler, was die alles mitmachen mussten. Im letzten Jahr gibt's auch sowas wie das Leid der Studierenden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde meine persönliche Erfahrung sagt das und auch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Also je älter, je fortgeschrittener die Studierenden sind, desto besser kann man das aus der Ferne machen, desto besser funktioniert das mit Online-Gesprächen, selbstständigem Lesen. Aber für die Anfängerinnen und Anfänger ist es wirklich sehr schwer, auch weil denen dieses soziale Moment fehlt und das Studieren zu beginnen und keine Kneipen offen und keine Kommilitoninnen kennenlernen und so weiter.
Bleibt die Hoffnung, dass es sich möglichst rasch dann doch wieder ändert?
Ja, das wäre gut.
Wann waren Sie zuletzt in den USA?
Ich war tatsächlich im März letzten Jahres in den USA. Es hätte eigentlich ein längerer Aufenthalt sein sollen, aber als dann Anfang März Präsident Trump verkündet hat, dass die Grenzen geschlossen werden, habe ich schnell einen Flug gebucht und bin früher zurückgeflogen.
Eine kluge Entscheidung im Nachhinein.
Ja, tatsächlich. Und ich erinnere mich noch, wie wir bei Freunden in der Küche gestanden haben und hin und her diskutiert haben, ob das jetzt groß und gefährlich wird oder nicht und was wohl passieren kann. Und ist ja alles nicht so wild. Und dann kam die Nachricht, dass die Grenzen zugemacht oder dass zumindest keine Einreise mehr stattfinden wird. Und
Jetzt gibt's diesen Mr. Trump als Präsidenten jedenfalls nicht mehr. Dafür Joe Biden, 4 Monate im Amt. Wie sehr von außen betrachtet hat sich das Land verändert?
Also ich finde erstmal eine sehr große Veränderung ist, dass man sich nicht jeden Morgen damit auseinandersetzen muss, was Trump wieder über Twitter geschickt hat. Und mich hat das schon sehr, sagen wir mal, angestrengt damals. Damals kann ich jetzt schon sagen. Aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es mich so erleichtern würde in der Wahrnehmung der Politik. Was das Land sicher auch weiter noch mal sehr verändert hat, ist der Fortschritt in der Impfpolitik. Ja. Also, dass man jetzt eben auf dem Weg ist, wieder zu öffnen. Und das ist natürlich auch was der Biden-Regierung gut geschrieben wird.
Biden ist ja auch angetreten mit dem Bemühen, diese tiefe Spaltung irgendwie zu heilen. Denken Sie, da hat er in diesen 4 Monaten irgendwas auf den Weg bringen können?
Ich glaube ganz ehrlich, das ist zu früh, um das schon zu sagen, aber ich glaube, was man tatsächlich jetzt schon erkennen kann, ist, dass es offensichtlich doch einen alten weißen Mann brauchte, um die Brücken zwischen diesen beiden Seiten irgendwie wieder ein wenig aufzubauen oder zumindest ein erfolgversprechendes Bemühen zu starten. Also vielleicht macht es derzeit den Eindruck, als wenn die Strategie der Demokraten damals auf ihn zu setzen, ich meine, er hat sich durchgesetzt bei den Primaries, aber das sind natürlich auch alles immer strategische Entscheidungen, vielleicht schon die richtige gewesen wäre.
Welche Pläne hat ein Mann, der mal mächtigster Mensch der Welt war, der ein außerordentlich narzisstisches Ego und narzisstisches Selbstbild hat, und jetzt eigentlich reduziert ist auf die Rolle des golfenden Rentners in Florida?
Also ja, Golfspielen in Florida kann es eigentlich nicht sein, aber nach allem, was man hört, scheint es schon das zu sein, womit er seinen Tag verbringt. Hat er ja auch schon als Präsident relativ gerne getan. Ich finde, dass man die Unterwerfung der Republikanischen Partei unter das Trump'sche Diktat jetzt tatsächlich neulich ganz gut sehen konnte, als Liz Cheney entmachtet wurde, die ja auch eine sehr stramm Konservative ist, also die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, die es eben gewagt hat, dieser wilden Theorie vom gestohlenen Wahlsieg zu widersprechen. Und das war also ganz klar ein Stück Machtpolitik und zeigt nochmal, dass sich die Partei Trump schon noch relativ klar und stark unterwirft.
Glauben Sie, dass Trump nochmal kommt?
Also es fällt mir sehr schwer, das vorzustellen. Ich wüsste nicht wirklich, wohin das führen sollte. Es ist immer wieder die Rede davon, aber wie gesagt, es ist schwer. Ich kann mir vorstellen, dass er versuchen wird, auf anderen Wegen an den Strippen zu ziehen noch.
Wir reden über die USA, ein Land, das Sie vergleichsweise gut kennen. Sie waren immer wieder dort, haben, ich glaube, monateweise immer auch dort gelebt. Haben Sie dieses Land als ein rassistisches Land kennengelernt und erlebt?
Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Also weil das natürlich sehr stark von dem eigenen sozialen Umfeld abhängt. Und mein soziales Umfeld ist natürlich zutiefst kritisch und besteht aus Menschen, die sich genau mit diesen Problemen auch beruflich und wissenschaftlich beschäftigen und versuchen, gegen den Rassismus anzukämpfen.
Ostküste.
Genau, also zum größten Teil intellektuelles Ostküsten-Establishment, tatsächlich auch einige an der Westküste, die meisten an den Universitäten angesiedelt, wenig dann in der Mitte. Wenn man aber auch mal mit der Familie hingeht und sich um so Sachen wie Schule kümmern muss oder eine Wohnung finden muss, in welchem Viertel kann ich wohnen, auf welche Schule möchte ich mein Kind schicken, auf welche Schule sollte ich mein Kind schicken, dann wird man tatsächlich auch im Lebensalter Alltag unmittelbar mit dem Rassismus konfrontiert oder erkennt die Strukturen, die da wirken.
Ja, diese Strukturen, denken Sie, die haben sich im Laufe der Jahre und dann multipliziert durch Donald Trump verstärkt?
Also erstmal finde ich, muss man anerkennen, dass es Menschen gegeben hat in der amerikanischen Geschichte, die sehr viel riskiert und investiert haben, um gegen diese Strukturen anzukämpfen. Also die Bürgerrechtsbewegungen seit den 50er Jahren, aber auch schon früher. Das sollte man, glaube ich, nie vergessen. Und wir leben Gott sei Dank nicht mehr in den 50er Jahren. Gleichzeitig sind die Strukturen sehr beharrlich. Das sieht man sehr gut an der Eigentumsverteilung. Da sind African Americans extremst benachteiligt. weil man weiß, dass Eigentumsstrukturen sehr beharrliche Strukturen sind, weil sie eben auch weitergegeben werden über die Familien. Was, wenn ich das noch sagen darf, tatsächlich sehr stark zur Verfestigung der Strukturen oder zu so einem Wiederaufleben des Rassismus geführt hat, ist die Präsidentschaft Obamas. Also eine schwarze Familie, die ins Weiße Haus einzieht, war offensichtlich etwas, das für viele Amerikaner und auch Amerikanerinnen, Weiße, sehr schwer zu ertragen war. Und also das hat tatsächlich wieder so einen zutiefst verankerten Rassismus nach vorne gebracht.
Was wir in unserer, in Anführungsstrichen, Begeisterung für Obama in Deutschland oder Europa so gar nicht wahrgenommen haben?
Ja, es ist tatsächlich auch die Begeisterung dann vieler nicht-weißer oder kritischer Amerikanerinnen und Amerikaner gewesen, die dazu beigetragen hat, dass dann eben andere gesellschaftliche Gruppen, konservative Kräfte, das nicht aushalten konnten. Und der Rassismus und die Missachtung, der Obama oder die Obama entgegengeschlagen ist, ist schon einfach unglaublich.
Biden, der amtierende Präsident, war ja lange der Vize von Obama. Mhm. Bedeutet das, dass Obama heute noch irgendeine Rolle im Hintergrund spielt? Was denken Sie?
Ach ja, ob er politisch irgendwelche Strippen zieht, das weiß ich nicht. Das, ja. Aber also wichtig ist Obama sicher als eine intellektuelle Persönlichkeit, die sehr viel von so einem amerikanischen Spirit verkörpert, der auf Vielfalt setzt einerseits, also das, was man Diversität nennt, der andererseits aber auch so eine uramerikanische Geschichte erzählt, nämlich dass jeder es schaffen kann. Und das verbindet er eigentlich sehr gut und da ist er sehr wichtig.
Jürgen Marczukat ist heute Vormittag bei uns, Professor für nordamerikanische Geschichte an der Universität Erfurt. Ein Mann, der, glaube ich, insgesamt 2 Bücher geschrieben hat über die Todesstrafe in den USA, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aktuell ist die Meldung gekommen, South Carolina erlaubt das Erschießen. Und der zum Tode Verurteilte hat jetzt die Wahl, sich erschießen zu lassen oder auf den elektrischen Stuhl zu gehen. Was machen wir mit einer solchen Meldung, Herr Marczukat?
Okay, das ist jetzt eine schwierige und sehr große Frage. Sie stoppen mich, ne? Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Todesstrafe zurückgedrängt wird in den USA. Mehr und mehr Staaten schaffen die Todesstrafe ab und jetzt ist es neulich tatsächlich sogar dazu gekommen, dass ein Staat im Süden die Todesstrafe abgeschafft hat. Und das ist eine Entwicklung der letzten, sagen wir mal, ungefähr 15 Jahre. Mhm. Also der Trend generell ist gut. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass es immer schwieriger wird für die Staaten, den Giftcocktail zusammenzubekommen, den sie für die tödliche Injektion brauchen. Was jetzt dazu führt, dass manche Staaten, die versuchen, an der Todesstrafe festzuhalten, sich neue Wege oder zu alten Wegen zurückkehren, wie man diese Tötung vollstrecken kann, damit sie verfassungskonform ist. Weil das ist immer das sozusagen der ein kritischer Punkt.
Wie wird sowas in den USA diskutiert? Gibt es da dann auch 2 Lager? Die einen, die sagen, Erschießen ist doch wunderbar und die anderen, die sagen, Todesstrafe per se ist unmenschlich?
Ja, das könnte man so beschreiben, aber grundsätzlich ist es so, dass in den USA eine andere Strafform eine viel größere Aufmerksamkeit erfährt derzeit und das ist das Gefängnis. Also die USA haben die größte Gefängnispopulation der Welt. Sie inhaftieren so unglaublich viele Menschen und das zerstört sehr stark die sozialen Strukturen vieler Communities, insbesondere der afroamerikanischen. Also seit geraumer Zeit richtet sich der wirkliche politische Kampf auf großer Ebene gegen das Gefängnis, gegen den Carceral State, gegen den Kerkerstaat, wie man vielleicht sagen könnte.
Würden Sie sagen, wenn man sich die amerikanische Justiz anguckt, die Verurteilungen und die Situation in den Gefängnissen, dass es dort auch einen strukturellen Rassismus gibt?
Auf jeden Fall. Das ist zutiefst rassistisch und es gibt sehr glaubwürdige Leute, die mit Fug und Recht argumentieren, dass insbesondere die Justiz und das Gefängnissystem einer der wesentlichen Kräfte ist, die dazu beitragen, die Trennung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
Die USA sind ja einen Weg gegangen, wenn ich es richtig erinnere, der insofern ungewöhnlich war, als man gesagt hat, man privatisiert Gefängnisse. Gibt es diesen Trend noch und welche Erfahrungen hat man damit gemacht?
Ja, man hat die Gefängnisse privatisiert. Teilweise, es sind teilweise private Sicherheitsdienste, die da tätig sind. Das ist in diesem größeren Kontext der gesamten Auslagerung von staatlichen Aufgaben ins Private, die man auch als eine Teilentwicklung des Neoliberalismus bezeichnen könnte. Und alles in allem hat man damit natürlich keine guten Erfahrungen gemacht, weil damit das Gefängnis zu so einer Art Industriezweig wird. Wo eben viele Kräfte am Werk sind, die mit Justiz und Gerechtigkeit oder Besserungssystem oder sowas nichts zu tun haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit dem Historiker Professor Jürgen Marczukat, der sich nicht nur mit Männlichkeit beschäftigt hat, sondern mit, wie soll man es formulieren, einer Art Unteraspekt der Männlichkeit, der Fitness und der Frage selbst, wie fit ist?
Also meine Radsportfreunde sagen, ich bin trainingsfaul. Meine Frau sagt, ich fahre obsessiv. Ist alles eine Frage der Perspektive.
Auf wie viel Kilometer mit dem Rad kommen Sie in der Woche?
In der Woche. Ich kann es Ihnen im Jahr sagen. So im Jahr sind es so 6.000 bis 8.000.
Das ist aber ordentlich.
Da muss man schon regelmäßig fahren.
Wie viele Kilometer aus dem Stand kriegen Sie hin?
Ach ja, also so.
150?
Ja, das geht. Das ist aber dann schon lang und anstrengend auch. Und das ist immer die Frage, ob jemand mitfährt oder nicht. Ist man alleine oder nicht? Ne? Geht's gegen den Wind? Geht's bergauf?
Können Sie aus dem Stand den Mont Ventoux, Alpe d'Huez oder?
Ja. Okay. Also doch. Also die Alpen sind ein ganz fantastisches touristisches Ziel und ich liebe das und ich liebe daran auch eben nicht nur die körperliche Erfahrung des da Hochkletterns, wie man sagt, sondern tatsächlich auch dieses Gefühl, langsam aber sicher in eine Zone hochzukommen, wo es irgendwie aussieht, wie ich mir den Mars vorstelle. Und das ist einfach schon auch immer fantastisch schön.
Bei Mont Ventoux ist es ja so, dass man da in eine Art Mondkraterlandschaft kommt, ganz zum Schluss.
Der Mont Ventoux ist nun der, auf dem ich noch nie war. Also, das muss ich ganz ehrlich.
Aber das ist einer, der sich, glaube ich, wirklich, wirklich lohnt.
Ja.
Dieses wissenschaftliche Interesse an der Fitness. Hängt das sozusagen mit Ihrer eigenen, wie hat Ihre Frau es formuliert, Obsession zusammen?
Also das ist bestimmt auch aus so einer Art Selbstbeobachtung getriggert. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass ich mich vorher auch schon lange mit der Geschichte des Körpers beschäftigt habe und dabei eben nicht nur auf Sport und Fitness geguckt habe. Ich habe lange, wir haben eben auch drüber gesprochen, über das Strafen gearbeitet, über Strafrituale und die Frage, welche Funktion der Körper da hat. Genau.
Also was Fitness angeht, da hat es ja nach meiner Beobachtung einen dramatischen Imagewechsel auch gegeben. Wir erinnern uns an Bilder aus den 50er Jahren, deutsche Manager wohlbeleibt mit einer dicken Zigarre in der Hand, heute als Synonym für Leistung undenkbar.
Das hat sich, sagen wir mal so, ab den 1970er Jahren schon deutlich verändert, stärker in die 80er Jahre hinein. Heute ist es tatsächlich eher der drahtige und dann heute Laptop-Manager, der vielleicht die Aktienkurse studiert, während er auf dem Laufband seine Strecke abspult oder sowas. Aber jedenfalls dick sein steht immer weniger für Erfolg und Wohlstand, sondern eigentlich eher dafür, nicht immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, möglicherweise keine Ziele verfolgen zu können. Und
für das, Charakterschwäche auch?
Ja, tatsächlich auch den eigenen Bedürfnissen nachzugeben. Und hingegen steht der fitte und leistungsfähige Körper für die Fähigkeit, an sich arbeiten zu können, zu wissen, wo es lang geht, Durchhaltevermögen zu haben, ja, und zu wissen auch, worauf es ankommt.
Wir haben die Mail eines SWR1-Hörers bekommen, der uns vorwirft, wir würden dicke Menschen diskriminieren. Ich glaube, das tun wir nicht. Sie haben, Herr Marczuk hat nur geschildert, welches Image man beleibteren Menschen zuschreibt. Und da kann man Frage auch daraus ableiten, dass, wenn man sich deren beruflichen Weg anguckt, sie es tatsächlich schwerer haben als dünne Menschen?
Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es eigentlich genau um das Gegenteil. Mir geht es darum, in meiner Arbeit auf den Leistungsfetisch hinzuweisen, dem wir unterliegen, und dass eine bestimmte Körperform eine bestimmte Leistungsbereitschaft signalisiert und gleichzeitig eben die Stigmatisierung von dicken Menschen aufzuzeigen. Und diese Stigmatisierung ist immens. Also da gibt es zahlreiche Studien, die das zeigen, dass das in der Schule anfängt und weiter über das soziale Leben in das Berufsleben hineinwirkt, also dass es dicke Menschen überall schwieriger haben zu reüssieren und schwieriger haben, Erfolg zu haben. Und ich habe halt als Historiker gezeigt, wie diese Argumente ab den 70er, 80er Jahren, dicke Menschen seien weniger Leistungsfähigkeit, immer mehr Konjunktur bekommen haben.
Wobei, wenn man sich die Kulturgeschichte anguckt, es ja auch Zeiten gab, Barock beispielsweise, da waren beleibte Menschen, da war das ein Synonym für Reichtum, für etwas, was man angucken kann. Und das hat sich eben halt im Laufe der Jahrhunderte dann dramatisch verändert.
Also ich bin jetzt kein Experte fürs Barock, ich würde aber festhalten wollen, dass Körperform ein ganz wichtiges Moment ist, um zu verstehen, wie Gesellschaften funktionieren. Und in unserer Gesellschaft, die sehr stark auf Leistung und auf Selbstkontrolle ausgerichtet ist, ist Körperform eben zu etwas geworden, was stellvertretend für die Fähigkeit und Bereitschaft zur Leistung steht. Und dann eben dazu führt, dass viele andere Menschen ausgeschlossen werden.
Wobei, das gab es ja auch schon in früheren Zeiten. Also es gab ja auch ein antikes Schönheitsideal, wenn man sich die Statuen anguckt. Und im Nationalsozialismus hat das ja eine überragende Bedeutung bekommen.
Also wenn ich mal den Nationalsozialismus kommentiere, dann ist, glaube ich, ein ganz zentraler Unterschied, dass im Nationalsozialismus Körperpolitik und der Leistungsfetisch auf ein kollektives Ideal des zutiefst rassistisch gedachten arischen Volkskörpers ausgerichtet war, während es in dem, was ich das Zeitalter der Fitness nenne, also die Zeit seit den 70er Jahren bis heute, sehr stark auf so etwas wie Individualität und individuellen Erfolg und individuelle Leistungsbereitschaft ausgerichtet ist. Und das hat sehr viel zu tun mit der Art des Kapitalismus auch, wie wir ihn heute leben, also der sich auch sehr stark in unsere Gegenwartskultur, wie wir denken, wie wir das Leben und Gesellschaft wahrnehmen, einschreibt.
Wenn wir diesbezüglich in die Zukunft gucken, bleibt es jetzt bei diesem Ideal der Fitness, des fitten Menschen, oder werden wir da im Lauf der nächsten Jahrzehnte auch wieder Veränderungen erleben?
Also als Historiker glaube ich immer daran, dass wir Veränderungen erleben, und ich denke, dass man in Corona-Zeiten beides beobachten kann. Man kann einerseits beobachten, wie obsessiv sich viele Leute um ihre Körper kümmern, oder dass man mehr Leute auf den Straßen Sport treiben sieht, wo die Studios geschlossen haben. Also Fitness hat eher Konjunktur. Gleichzeitig sieht man auch, dass die Länder vielleicht am besten durch die Krise kommen, die eine Form der Solidarität leben und nicht nur das unbedingte Einzelkämpfertum befürworten.
Fitness und Männlichkeit, gehört das zwangsläufig zusammen, oder in unseren Zeiten spielt das keine herausgehobene Rolle mehr?
Also ob das zwangsläufig zusammengehört, das weiß ich nicht, aber es gehört schon sehr stark zusammen und gleichzeitig würde ich Ihnen recht geben, also es ist nicht mehr so, dass sich das insbesondere nur an Männer richtet, das Fitnesspostulat, sondern eben in zunehmendem Maße seit den 70er, 80er Jahren eben auch an Frauen, ähnlich wie sich das Schönheitspostulat, dass die Anrufung zu einer ausgeprägten Körperästhetik heutzutage auch nicht mehr nur an Frauen richtet. Also da es nähert sich an, wenn wir die Geschlechterpositionen betrachten.
Und 80er Jahre, da war doch, wenn ich mich richtig erinnere, Jane Fonda, die amerikanische Schauspielerin, die damals welche Geschichten veranstaltet hat?
Also Jane Fonda gilt als eine der Macherinnen des Aerobic und Aerobic, finde ich, ist ein extrem interessantes Phänomen, weil es erstens diese Studiokultur, die wir heute kennen, mitbegründet hat und ganz wesentlich mit auf den Weg gebracht hat. Jane Fonda hat die Trainingsvideokultur mit auf den Weg gebracht, also eines ihrer Trainingsvideos, das erste, gehört immer noch zu den erfolgreichsten, meistverkauften Videokassetten der Geschichte. Kann man sich heute auf YouTube ansehen. Ist sehr interessant und es steht sehr im Kontext der feministischen Bewegung. Also es geht um weibliches Empowerment, um Kontrolle über den eigenen Körper, um darum weibliche Leistungsfähigkeit zu dokumentieren, was bis dahin nicht so selbstverständlich war, dass man das sehen kann. Und was ich daran nochmal dann so doppelt spannend finde, ist, dass wir da gleichzeitig so eine Unterwerfung unter hochsexualisierte Vorstellungen ganz bestimmter schlanker und erotischer weiblicher Normkörper haben. Also dass da beides miteinander einhergeht.
Und was die Fitnessstudios angeht, da ist ja auch eine Veränderung passiert. Ganz früher waren die in irgendwelchen Hinterhöfen angesiedelt. Das ist ja heute auch nicht mehr so.
Ja, und auch eher so eine Sache, da hat die Halbwelt trainiert, sagen wir mal. Ne? Und heute, ich meine, wir alle kennen das, zumindest wenn wir in städtischen oder vorstädtischen Gegenden leben, wenn man rausgeht, man muss nicht weit laufen, auf irgendeiner Ecke ist ein Studio, Glasfassaden sehen können und gesehen werden, ist ganz wichtig. Also irgendwo habe ich mal gelesen, das seien die Kathedralen unserer Zeit.
Ja, wobei jetzt Corona-bedingt diese Kathedralen auch über ein Jahr zu waren. Im Wesentlichen knüpft man dann bei sowas quasi an dem Punkt an, wo man aufgehört hat, oder verändert sich dann auch irgendwas?
Naja, das wird zu sehen sein. Also was man während Corona beobachten konnte, ist, dass einige Fitnessstudios da auch sehr innovativ geworden sind und Outdoor-Trainingsplätze gebaut haben, wo ihre Kundinnen und Kunden unter Zeltdächern trainieren konnten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einiges bleibt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Studio auf Dauer verschwindet. Also das wird schon zurückkommen.
Wenn wir über Fitness sprechen, sollten wir wenigstens am Rande, Herr Matschukat, erwähnen, dass es zwei Marathon- oder Halbmarathon laufende Außenminister in der Geschichte Deutschlands gegeben hat. Wobei den einen gibt es immer noch.
Also besonders präsent ist da sicher Joschka Fischer, klar, der das ja auch gewissermaßen zu einem Teil seiner Persönlichkeit gemacht hat und auch sehr öffentlich damit umgegangen ist. Ich fand damals auch sein Buch sehr interessant. Der Titel ist, glaube ich, Mein langer Lauf zu mir selber. Also diese Idee des sich selber Findens ist etwas, was tatsächlich auch sehr prominent ist in dieser, in der Fitnesskultur.
Wobei Fischer sich ja dann wieder zurückverwandelt hat.
Genau, also das Hin und Her ist tatsächlich ja auch ein Phänomen, was verbreitet ist. Ja.
Heiko Maas ist der zweite, also der noch amtierende Außenminister, der offenkundig auch ein richtig großer Läufer vor dem Herrn ist. Wir wollten auch noch ein paar Sätze über die Fitnessindustrie verlieren. Wie wichtig ist die?
Also die ist natürlich eminent wichtig, weil sie gleichzeitig, also weil es nicht nur ein riesiger Markt geworden ist, der uns eine Unmenge an verschiedenen Produkten anbietet, von ich weiß nicht wie viel tausend verschiedenen Laufschuhen über Energiedrinks, Funktionsbekleidung, Aktivurlaubsreisen und so weiter und so fort. Ja. Er ist auch deshalb wichtig, weil er eben dazu beiträgt, dieses Fitnessideal zu reproduzieren, also eben auch auch gewisse Bedürfnisse in uns triggert und weckt. Also, dass wir bestimmte Dinge gerne haben wollen, gut finden oder nicht gut finden. Und wenn wir uns die Mode anschauen, hat die Fitnesskultur ganz wesentlich dazu beigetragen, bestimmte Modegewohnheiten zu prägen. Also nehmen wir Leggings, die in den 80ern aufkamen, die ja aus dem Bereich kommen. Heute die Tights, enge Bekleidung, Spandex. Das sind alles Materialien, die aus diesem aus dieser Sportfunktionskleidung kommen.
Ist beispielsweise dieses Laufen, auch dieses Exzessivlaufen, nach wie vor Ausdruck von eines großen Individualismus? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Also es ist Ausdruck eines großen Individualismus und das Interessante daran ist ja, dass viele Menschen, die an dieser Bewegung teilhaben, glauben, etwas ganz Besonderes und ganz Persönliches zu schaffen. Gleichzeitig aber bei so einem Marathon in Berlin starten über 50.000 Menschen. Ich weiß nicht, wie viel es in Stuttgart sind, aber das wird ähnlich sein. Ja, also gleichzeitig gibt es 49.999 neben mir, die etwas Ähnliches geschafft haben und eine ähnlich individuelle oder, wie Sie meinen, singuläre Erfahrung gemacht haben. Also dieses Gefühl, was Einzigartiges zu erreichen und machen zu müssen und ganz besonders zu sein, ist zu einer Art Massengefühl geworden.
Alles auf dieser Welt unterliegt ja bestimmten Trends. Gibt es Trends jetzt auch, was Fitness angeht?
Naja, also was in der Fitnessbranche speziell jetzt sehr in gewesen ist in den letzten Jahren, sind diese Studios, die über Elektrosimulation zum Muskelwachstum und zur Muskelstärkung beitragen, die wir auch aus der Medizin kennen. Da werden sie nach Operationen zum Beispiel angewandt und die Logik hier ist, ich muss weniger trainieren, weniger hart arbeiten, kann aber gleichzeitig eine sehr leistungsstarke Körpererscheinung ausbilden.
Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.